3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The People Equation. Unsere heutige Folge heißt Agenten. Und nein, es geht nicht um den neuen Bond, sondern um etwas noch Spannenderes, um KI-Agenten. Die nämlich prägen die zweite KI-Welle, die gerade die Unternehmen erreicht. Chatbots wie ChatGPT waren Stufe 1, jetzt kommt das Real Business. KI-Agenten versprechen Arbeitserleichterungen und erhebliche Produktivitätsgewinne. Sie wecken bei vielen aber auch die Angst, in der Arbeitswelt überflüssig zu werden. Das macht KI-Agenten zu einem Technikthema, zu einem betriebswirtschaftlichen Thema, vor allem aber auch zu einem Führungsthema. Und genau hier setzen wir heute an der Schnittstelle zwischen Produktivität, Kommunikation und Leadership. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch ein paar wertvolle Tipps und Einordnungen liefert, die euch bei dem wichtigen Thema KI-Agenten weiterbringen werden. Für die Themen Produktivität und Organisationsentwicklung habe ich schon mal zwei starke Experten an meiner Seite, meine Co-Hosts, den CFO Headhunter Paul Taaf und den Positive Leadership Papst Jens Arzleben. Ich grüße euch.
Moin.
Moin.
Aber für das Thema KI-Agenten brauchen wir natürlich einen echten Vollblut-Experten und Marktinsider und den haben wir gefunden. Unser heutiger Stargast ist Kai Stankov. Kai hat mehrere Startups gegründet und ist heute im Hauptjob Chef einer Firma, die im Auftrag von Geschäftskunden KI-Agenten baut und sie bei diesen dann noch tief in die Unternehmensprozesse einbettet. Kai, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns und die TPE-Community in deine Agentenwelt einzuführen. Herzlich willkommen.
Moin, danke für die Intro und auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin super gespannt und freue mich extrem auf den Podcast und Austausch.
Kai, du bist heute der wichtigste Mann, weil du musst uns natürlich erstmal aufschlauen, wie weit wir schon sind bei dieser Entwicklung. Was genau unterscheidet denn KI-Agenten von Chatbots wie ChatGPT, die wir ja alle schon nutzen?
Also KI-Agenten sind zu großen Teilen erstmal Prozessautomatisierung. Und ein Teil von KI-Agenten, meistens sogar nur ein kleiner Teil, sind Sprachmodelle wie ChatGPT, Perplexity und Co., wobei ein großer Teil davon klassisches Software-Development ist, was es auch schon seit echt langer Zeit gibt. Also klingt erstmal heißer, als es ist, aber die kleinen Bausteine, die den KI-Agenten zu einem KI-Agenten machen, die sind natürlich innovativ, was Neues und die gibt es erst seit relativ kurzem. Der ChatGPT-Hype ist ja noch gar nicht so lange her.
Sind KI-Agenten schon ein ausgereiftes Produkt oder sprechen wir immer noch über das Experimentieren mit Prototypen?
Kommt ganz auf den Use Case an. Es gibt ja einige Branchen, die als Early Adopter sich jetzt schon länger mit KI auseinandersetzen, wobei die Anfänge von der KI ja weitaus mehr umfassen als nur Chatbots oder sprachgenerative KI, sondern auch das sogenannte Machine Learning. Das ist natürlich jetzt schon seit Jahrzehnten ongoing, insbesondere in Bereichen wie der Finanzwirtschaft, auch der Medizin. Und Apple oder andere Tech-Unternehmen forschen natürlich auch schon seit geraumer Zeit daran, wie zum Beispiel mit Siri, Alexa und Co. Aber auch das Thema KI-Agents sind in den letzten Jahren auf jeden Fall jetzt auf ein relevantes Level vorangeschritten, verstehen immer mehr Use Cases, können immer mehr in verschiedenen Anwendungsfällen eingesetzt werden. Und ich würde sagen, dass wir da mittendrin sind. Aber natürlich werden diese Systeme auch mit der Zeit immer besser und erschließen neue Anwendungsfälle.
Gib uns doch mal ein paar Praxisbeispiele, in welchen Feldern, in welchen konkreten Umfeldern KI-Agenten heute denn schon zum Einsatz kommen.
Ich habe eben davon gesprochen, dass es Branchen gibt, die Early Adopter sind, beispielsweise Tech, Finance oder auch der Healthcare-Bereich. Aber natürlich ist es heute so, dass KI in jedem Geschäftsbereich angewandt werden kann. Und ich will die Frage beantworten über die Wertschöpfungskette von einem klassischen Unternehmen. Während auf der einen Sicht dieser makroökonomische View natürlich spannend ist, wie die KI historisch sich etabliert hat in den Geschäftsfeldern, kann man das Ganze natürlich auch mikroökonomisch in der einzelnen Firma sich anschauen. Zum Start hätten wir Themen wie Vertrieb und Marketing, wo KI natürlich schon sehr weit fortgeschritten und implementiert ist und hinten raus natürlich aber auch genauso in Verwaltungsprozessen, Automatisationsprozessen, Support, aber auch letztendlich Verwaltungsthemen wie auch Accounting. Und letzten Endes ist es so, dass wir aktuell mit AI-Agents so weit sind, dass wir Standard-Tasks, manuelle Arbeit zu großen Teilen schon gut automatisieren können, um so wirklich Kapazitäten freizulegen für das, worauf es ankommt, wo man das Gehirn für braucht, wo man Entscheidungen braucht, wo man einfach ja kreativ sein kann, innovativ sein kann. Aber in vielen Dingen, die researchlastig sind, manuelle Excel-Arbeit, E-Mail bearbeiten, da helfen AI-Agents schon ungemein, Dinge wirklich vollständig zu automatisieren. Aber es ist auch jetzt schon so, natürlich noch nicht perfekt, dass die KI aber auch schon bei Themen wie der Programmierung oder ich sag mal komplexeren Tasks unterstützen kann. Anwaltskanzleien nutzen auch schon im Fulfillment KI, obwohl die Sachen wirklich High-Complexity-Tasks sind, aber die können natürlich, soweit ist das Ganze noch nicht vollständig von der KI automatisiert werden. Wer weiß, da geht die Reise aber wahrscheinlich gerade hin.
Sind das eher Großkonzerne, die jetzt diese KI-Agenten im großen Stil ausrollen, sowas wie eine Telekom oder sowas im Servicebereich? Oder sind das eher die kleinen Handwerksbetriebe, wo total viele Sachen noch manuell sind, die ja wirklich augenblicklich den größten Nutzen haben würden, wenn ihnen eine KI die ganzen Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Kommunikationsthemen abnehmen würde?
Als das Ganze losgetreten wurde, war mit dem ChatGPT-Hype, da war es natürlich die Konzernebene, wo großer Druck ausgeübt wurde, dass gehandelt werden muss. Und natürlich jeder versucht hat, Nachrichten zu publizieren, dass KI eingesetzt wird und das Ganze natürlich dann auch umgesetzt wurde, in verschiedensten Bereichen, verschieden schnell. Und auf der anderen Sicht die Startups, weil da das Change Management noch viel gelebter ist und viel einfacher ist, Innovation umzusetzen, weil es wenig bestehende Strukturen gibt. Ich würde sagen, dass es da eher der Mittelstand war, der etwas auf sich hat warten lassen, weil er etwas konservativer ist und vielleicht erstmal die anderen vorbrechen wollte. Mittlerweile ist es aber so, dass natürlich der Mittelstand da auch nachgezogen hat und ich jetzt gar nicht benennen würde, welche Unternehmensgröße KI-adaptiver ist. Aber über die Branchen gesehen ist natürlich weiterhin der Trend, dass eine Immobilienverwaltung eher weniger KI anwendet als ein Tech-Unternehmen, ganz unabhängig von der Unternehmensgröße.
Siehst du denn bei deinen Kunden schon messbare Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von KI, speziell von KI-Agenten?
Absolut, 100%. Und natürlich ist es schwierig, bei einem Unternehmen KI auf komplexe Weise zu implementieren. Aber es gibt glücklicherweise super viele einfach verständliche Use Cases, die sich implementieren lassen und sofort auch Wert generieren. Ich denke an CRM-Aktivitäten. Es lassen sich Kundenanfragen sowohl vom Innen- als auch Outbound automatisch ins Kundenmanagementsystem einpflegen, die dann Workflows triggern, den Kunden erinnern, Unterlagen zu schicken, den Kunden erinnern, generell sich zurückzumelden und dann so das Sales-Team zu entlasten. Und das Sales-Team Kapazitäten hat, sich mit Bestandskunden auseinanderzusetzen, vielleicht ein Upselling zu machen, was sonst zu kurz gekommen wäre, weil es natürlich ein Riesenaufwand ist, das CRM-System zu managen. Das versteht jeder, das lässt sich implementieren, das funktioniert einfach schnell und spart einfach Zeit und Geld.
Kai, you make it sound so simple. Wir haben fast ausschließlich Mittelstandkunden bei Finance People Solutions und die sind teilweise bei der Digitalisierung gar nicht so weit. Frage an dich, kann man mit KI so den Sprung machen, dass es priorisiert wird, dass es nicht unabhängig davon, dass die Firma digitalisiert ist, oder ist das nicht möglich? Also ist KI abhängig von Digitalisierung?
Jein. Also natürlich sollte Digitalisierung im Mindset der Firma verankert sein. Es muss klar sein, dass Digitalisierung eine bestehende Mission ist. Und KI ist ein Weg, um die Digitalisierung zu gehen. Ganz ohne klassische Digitalisierung wie IT-Systeme, Datenbanken kann es langfristig nicht gehen, das ist klar. Aber was ein großer Fehler, besonders der Industrie, ist, zu warten mit KI, bis die Daten perfekt sind. Weil die Daten werden nie perfekt sein. Und die KI kann ein Mittel sein, Daten sauber zu sammeln, zu pflegen, zu dokumentieren, zu prozessieren, an die richtigen Abteilungen zu spielen und einfach mit diesen Daten Systeme zu bauen. Es ist aus meiner Sicht ein fataler Fehler zu sagen, KI ist super, aber KI braucht Daten. Unsere Datenbanken sind noch nicht optimal, deswegen ist es auf der Roadmap für nächstes oder übernächstes Jahr. Das ist grundsätzlich aus meiner Sicht keine gute Entscheidung und das ist auch kein Gedanke, den ich mir ausgedacht habe, sondern es ist mehr oder weniger der O-Ton. Und KI-Systeme sind natürlich erstmal schnell implementiert, zumindest einfache KI-Systeme, dass die dann auch gelebt werden, wie sich darauf aufbauen lässt, wie sich ein einfaches KI-System weiter verästelt und die Abteilungen zu übergreifen oder den nächsten Use Case anzuknüpfen, da steht natürlich auf einem anderen Papier. Aber erstmal der Step, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, zu schauen, wie die Belegschaft reagiert, wie das Ganze funktioniert, wie groß der Benefit wirklich ist, das gilt es auszuprobieren. Aber ich kann garantieren, wer startet, wird süchtig.
Mein Gefühl ist, dass es ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Angst davor herrscht in Europa, nicht zuletzt mit Botschaften aus Brüssel, wie können wir das kontrollieren und vielleicht sogar teilweise verbieten, ja, ganz andere Einstellung als die Amerikaner. Wie siehst du das? Nimmst du das so wahr? Es klingt wirklich einfach, wenn man dir zuhört und das ist bestimmt auch für unsere Zuhörer sehr spannend, aber wie siehst du das? Herrscht da Angst?
Ja, über das Thema Angst kann man natürlich aus verschiedener Sicht diskutieren. Du hast jetzt den Vergleich zu Amerika gebracht. wo ich unbedingt ganz fundamental dazu sagen möchte, dass unsere Wirtschaften fundamental anders funktionieren. Die Amerikaner haben ein viel größeres Risikokapital als wir Europäer. Und dieses Risikokapital zieht natürlich innovative Technologien an und bringt dann eben natürlich aus der Struktur dieser Wirtschaft auch einfach viel mehr KI-Innovation und auch eben diese Technologieakzeptanz, wie wir Europäer sie haben. Bei uns ist das Thema Datenschutz, Sicherheit einfach anders gedacht. Und gerade dieser Aspekt des Risikokapitals, der ist natürlich dafür verantwortlich, dass wir nicht im gleichen Tempo Innovationen entwickeln können, wie es aktuell die Amerikaner tun.
Kai, aber auch auf der politischen Ebene hier von Brüssel eher so ein bisschen restriktiv unterwegs, verglichen mit, ich bin kein Amerikaner übrigens, ich bin in Irland aufgewachsen, aber kenne mich ein bisschen aus. Die Amerikaner, don't put any limits, ne? lass es laufen. Das ist schon ziemlich unterschiedlich, ne?
100%. Und in den anfänglichen Phasen ist das natürlich dann auch maßgeblich dafür, wer die Nase vorn hat. Man muss das Ganze aber etwas komplexer sehen. Und wir haben jetzt den EU AI Act hier in Europa. Das ist in dieser Form natürlich unique und betrifft den ganzen europäischen Raum. Man kann das aber Ganze auch eins weiterspinnen, ohne schwarzmalerisch zu sein und zu sagen, wenn wir unter dem EU AI Act leben und unsere Technologie unter dem EU AI Act entwickeln, dann haben wir die Nase vorn, unter dieser Technologie Dinge zu entwickeln und haben entsprechend dann auch den europäischen Markt, haben da die Nase vorn, weil wir müssen ja schließlich unter diesem Regularium leben, heißt nicht nur die Dinge entwickeln, sondern auch letzten Endes anwenden. Und wenn die Amerikaner mit ihrer Technologie die Nase vorn haben und dann aber bei uns nicht verkaufen dürfen, dann haben sie diesen Markt verloren. Natürlich werden wir es schwer haben, die nächsten Jahre Firmen wie OpenAI abzulösen. Bin ich auch offen und ehrlich, das halte ich für unmöglich. Aber wir haben eine sehr große Möglichkeit, dass die Lücke nicht bis ins Unendliche immer größer wird. Und da ist der EU-AI-Act im ersten Sinn natürlich erstmal eine Hürde, aber lange gedacht kann es eben auch eine Chance sein.
Muss ich ja mal reingehen. Ich komme mir vor wie in der Volkswirtschaftsvorlesung, wo mein VWL-Professor gesagt hat, so und jetzt setzen wir mal den Export konstant. Ja, dann hat er so einen Strich gemacht, klassische Zeichen für Konstante. Und jetzt schauen wir uns mal andere Zusammenhänge an. So funktioniert ja die Welt nicht. Ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, wir lassen die Amerikaner nicht mehr rein, da ist alles prima, dann machen wir mit unserem eigenen System weiter. Das funktioniert ja nicht, das ist albern. Also wenn ich das mal so sagen darf, es ist albern deswegen, weil die Welt ist komplex und wir können nicht auf der einen Seite was abschalten und auf der anderen Seite glauben, dass sich dann auf der anderen Seite nichts tut. Ich komme vor wie im Zeitalter der Erfindung des Faxes, ja, alle stehen um das erste Faxgerät rum im Büro und dann kommen die einen Schreibclub haben, die kommen und sagen, na, so einen Scheiß braucht man nicht. Dann kommen andere und sagen so, ob ich da mal keinen elektrischen Schlag kriege. Der dritte kommt an und sagt, das verstehe ich nicht, ist alles viel zu komplex. Und während in Villa Riba noch gearbeitet wird, wird in Villa Bajo schon gefeiert, ja. Die Amerikaner und die Chinesen, die lachen sich tot. Ja, ich habe chinesische Schwiegertochter und Verwandte in Texas. Ich kann dir sagen, die Diskussion hier, die wir hier haben, die ist absoluter Irrsinn, totaler Irrsinn. Wir sind nicht in der Lage, zumindest mal einfach die Schleusen aufzumachen und uns das Ding mal in Ruhe anzugucken. Ich habe gerade einen 3 Monate langen AI-Kurs hinter mir, damit ich als Solopreneur mal reinkomme ins Prompten, ins Agentenbauen und überhaupt mal sehe, was damit geht. Ja, wenn ich dann in die Unternehmen gehe, mit wie viel Zurückhaltung und Vorbehalten die an dieses Thema rangehen, dann kriege ich absolute Pickel. Tut mir leid, wir sind hier wie, keine Ahnung, Essgestörte, die sich alle einreden, warum sie eigentlich ein gesundes Essverhalten haben. Das ist einfach albern.
Dann lass uns doch diese Diskussion mal aus der politischen Ebene rausholen und auf die praktische Ebene rum, weil den Einsatz von KI-Agenten verbietet der AI-Act ja nicht. Und wir sehen ja, dass alle Unternehmen nach Produktivität lechzen, nach Kostensenkungen, weil der Druck immens ist im Moment, die Topline kommt nicht in Gang. Da kommt sowas ja wie gerufen. Jens, was siehst du denn bei den Leuten, die du individuell coachst, die ja meistens auch Topline-Verantwortung haben? Begrüßen die das als eine Chance, jetzt endlich mal ein bisschen Rückenwind auf ein Thema zu bekommen und endlich mal schnelle Produktivitätsgewinne zu realisieren, wo ich jetzt nicht irgendwie die ganze Fabrik nach Asien verlagern muss?
Das ist eine sehr stark charakterabhängige Situation. Weißt du, wenn du selber ein zögerlicher, ängstlicher, nicht innovativer, wenig offener Typ bist, dann gehst du an das Thema anders ran als jemand, der innovativ ist, offen, neugierig, sagt, okay, komm, lass mal probieren, agiles Growth-Mindset hat. Also da gibt es Sohne und Sohne. Das Spektrum ist irre weit. Die Problematik, die ich dabei sehe, ist, kann ich es mir eigentlich als Führungskraft erlauben, nach meinen Charakterstrukturen zu beurteilen, ob ich dieses Thema angehe oder nicht. Und da komme ich mittlerweile zu einer ganz klaren Ansage. Und ich habe das auch gerade die Tage gepostet. Jetzt müssen alle führen, Punkt. Und ich kann mich dem verweigern. Aber das ist heute noch ein Order Winning und morgen ein Order Qualifying Criteria, wie wir in der BWL so schön sagen. Wenn du dich mit dem Mist nicht beschäftigst und für dich rausarbeitest, was für dich eine Relevanz hat und das dann umsetzt, dann wirst du den nächsten Pitch verlieren, weil der das gemacht hat, zu ganz anderen Preispunkten in der Lage ist, mit anderen Geschwindigkeiten in der Lage ist, auf die Kunden zu reagieren.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Bekanntenkreis ein paar Leute, die mir aus ihren Unternehmen berichten, wo sie arbeiten, dass KI eher von unten in ihre Organisation reingetragen wird, dass viele Leute hungrig sind, damit zu arbeiten, das auszuprobieren, ja, und Betriebsrichtlinien, Betriebsrat und so weiter, das bremsen, teilweise auch das Management bremsen, ja, wir brauchen erstmal eine Roadmap.
Ja, auf das Thema knüpfe ich sofort an, aber ich will das Politische noch einmal abschließen, um das zu framen. Jens, ich stimme dir da voll zu und ich kann den Unmut verstehen, weil es natürlich erstmal absolut ernüchternd ist, dass unsere Wirtschaft anders funktioniert als drüben. Die Argumentationskette, die ich da immer bringe, die findet sich mit der Tatsache ab, dass wir die Politik nicht von heute auf morgen ändern können. So schön wie es wäre und so viel man darüber diskutieren könnte, was wäre wenn. Aber der Punkt ist eben, dass wir in Europa andere Regularien haben. Aber es bremst uns überhaupt nicht, die Dinge, die wir haben, auch nutzen zu können. Und wir könnten, Stand jetzt, könnten wir so weitaus digital fortgeschrittener sein, wenn wir das anwenden, was wir schon haben und was wir nutzen können. Dass wir wirklich an der Forefront mit OpenAI, mit China etc. mitkämpfen, das steht auf einem ganz anderen Papier, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber wir besprechen heute die Punkte, die wir umsetzen können und vielleicht die Gründe, warum es gewisse Unternehmer, um jetzt die Frage anzuknüpfen, Michael, die du gerade gebracht hast, warum gewisse Unternehmer es noch nicht tun, was aus meiner Sicht eine Schande ist.
Meine Frage wäre anders gewesen. Wir wollen gar nicht urteilen, ob das klug oder nicht klug ist. Wir wollen machen. Deswegen die Frage, was siehst du denn in den Unternehmen, wo du KI-Agenten jetzt reinbringst? Begrüßen das die Mitarbeiter auf breiter Front als Erleichterung oder betrachten die das mit einer Sorge nach dem Motto, wenn der KI-Agent meine Arbeit erledigt, dann bin ich ja ein paar Monaten hier eigentlich überflüssig?
Ja, das ist ein Narrativ, das hat es vielleicht vor ein paar Jahren in der Form gegeben und das spukt auch immer noch in gewissen Abteilungen. Aber sobald mal der erste Agent implementiert ist oder auch sich damit ordentlich auseinandergesetzt wurde, ob das in der Form eines Workshops ist oder wie auch immer, dann ist das vorbei. Dann verstehen die Mitarbeiter, dass KI einfach ihnen hilft und dieser Gedanke, die KI ersetzt mich, die wird ja, wenn wir ehrlich sind, eher von denen geschürt, die faul sind und Angst haben, dass sie vielleicht abgehängt werden und nicht mehr nötig sind, weil sie eben keine Lust auf Change Management haben, keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, aber dann auch merken, hey, die KI ist ja super cool für mich. Die ganzen Sachen, auf die ich sowieso keine Lust habe, die werden jetzt übernommen und ich kann mich mit den Sachen beschäftigen, wo ich vielleicht doch Spaß dran habe.
Kai, bist du global unterwegs oder in Deutschland oder europäisch?
Wir sind grundsätzlich global unterwegs, aber wir gehen ganz strikt mit der Agenda, dass wir KI in Europa stark machen wollen. Also wir spielen voll mit EU AI Act und sagen, das sind die Rahmenbedingungen und das ist unser Spielfeld und da nutzen wir aus, was geht und geben Gas.
Und in deiner europäischen Erfahrungen, gibt es Länder, die, ich könnte es mir vorstellen, aber ich will nicht vorgreifen, die fortgeschrittener sind als Deutschland. In Deutschland sind wir ja sehr stark in Nein geht nicht. Wie ist deine Erfahrung jetzt? Skandinavien sind meistens progressiver. UK auch.
Also viel progressiver sind die Tschechen, die Estländer und Polen. Die haben schon sehr früh angefangen, KI in ihren Verwaltungsapparaten anzuwenden und gelten auch generell als digitalisierter als der Rest von Europa. Was jetzt unsere Nachbarn Richtung Westen, Süden und auch Norden angeht, natürlich gibt es da Unterschiede, aber die sind höchstens von zweiter Ordnung im Vergleich zum Osten.
Ich wollte nochmal Gott sagen, ich habe in meinem Kurs hier, musste ich einen Voice-Agenten bauen, der agiert als AI-Change-Agent. Das heißt also, du kannst den anrufen, wenn du Befürchtungen hast, um deinen Arbeitsplatz AI nicht richtig verstehst und kannst dich mit diesem Typen ganz normal unterhalten und all deine Fragen loswerden. Dieser AI-Change-Agent ist dann auch noch geschult mit Coaching-Methoden. Das heißt, er geht dann auch auf deine Emotionalität entsprechend ein. Das wäre zum Beispiel mal ein kleiner Einsatz. Es hat ungefähr, einen halben Tag gekostet, von einem Laien wie mir, 11 Labs, so einen Voice-Agenten zu bauen und den ein bisschen mit Dokumenten zu füttern. Das kann jedes Unternehmen, kann das machen und dann kann jeder Greti und Pleti in dem Unternehmen einfach mal seinen akuten Sorgen mit dieser Plastikfigur mal hin und her wälzen und dann am Ende des Tages ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, dass das nicht wehtut, ja. Und da gibt es tausend andere Kleinigkeiten, die man machen kann. Und das ist ja tatsächlich bei Transformationsprozessen ganz entscheidend, dass man die Sorgen der Menschen ernst nimmt, aber auch dann vernünftig und in Ruhe darauf eingeht und denen Möglichkeiten gibt, sich dem anzunähern und das Ganze auch als sinnvoll und als spaßbringend und als weniger angstmachend zu erleben, damit sie sich dann sukzessive ein Stück weit öffnen. Und diese Verantwortung aus meiner Sicht hat heute jedes Unternehmen und das fängt ganz oben an. Wenn der CEO Besitzstandswahrer ist, dann muss letztendlich das Umfeld um den CEO herum mit ihm anfangen. Und ihm mit Gamification erstmal helfen, dass er sich überhaupt mal diesem Thema nähert, damit er sieht, dass das funktionieren kann, wo es auch nicht funktionieren kann, wofür man es einsetzt oder aber auch nicht, um das dann auch in die Organisation zu tragen. Und das ist dann wieder eine Verpflichtung all derjenigen, die technologisch weit vorne sind und einen Zugang haben zu diesen Besitzstandswaren, denen dann wirklich zu helfen, über diese erste Hürde hinwegzukommen.
Es gefällt mir super, Jens, das ist ja echt Meta, also einen KI-Agenten bauen, der der Organisation dafür hilft, den KI-Agenten zu umarmen. Klasse Ratschlag. Kai, du hast was anderes genannt, du hast Workshops genannt. Das ist ja eher der klassische Weg, wenn man neue Dinge reinbringt, dass man erstmal alle Leute zusammen an einen Tisch bringt. Wie laufen denn solche Workshops ab? Du hast dir durchblicken lassen, dass die schon einen sehr großen Effekt haben. Berichte mal, wie man sowas aufzieht.
Im ersten Step ist natürlich gut, einen KI-Workshop mit dem Management anzusetzen, um eben zu zeigen, was einfache Use Cases sind, die die Organisation nicht auf links drehen, einfach implementierbar sind und auch erstmal keinen riesigen Effekt haben, aber ein erster Schritt in die richtige Richtung sind, um eben zu zeigen, an welchen Baustellen kann man was installieren, was manuelle Arbeit abnimmt. Wo sind Dinge, die eben automatisiert werden können, die vorher Zeit gefressen haben oder im Zweifel dafür gesorgt haben, dass eine E-Mail 3 Tage verzögert, weil irgendjemand gerade krank oder im Urlaub ist. Und solche Dinge, die einfach nur aufhalten und nerven, die lassen sich einfach so schön automatisieren. Und in einem Workshop kann man natürlich zeigen, an welchen Stellen, in welcher Form KI schon einfach erfolgreich in anderen ähnlichen Unternehmen eingesetzt wird und wo es aktuell noch hakt. Das ist natürlich erstmal auch branchenabhängig und natürlich auch abhängig von der Unternehmensstruktur. Aber inzwischen gibt es schon so viele Referenzfälle, dass man in solchen Workshops eben wirklich ganz klipp und klar auch mit Zahlen zeigen kann, was schon wo passiert ist, sodass eben die Mittelständler, die am Anfang gezögert haben, jetzt eben keine Ausrede mehr haben im Sinne von, ich guck mal, was passiert, ich traue dem Ganzen nicht so, soll mal jemand anders vorrennen und sich die Finger verbrennen. Und das war der Grund, einer von vielen Gründen, warum einige Mittelständler gewartet haben, der jetzt einfach nicht mehr gilt.
Also ich gebe euch nochmal ein ganz konkretes Beispiel aus meiner Firma. Wir haben das Thema gehabt, dass wir natürlich immer zielgruppengerechter auch Content produzieren wollen. Und zielgruppengerecht heißt, überhaupt erstmal seine Zielgruppe genau zu definieren. So, wir haben jetzt ein Bracket, das sind die sogenannten ambitionierten jungen Führungskräfte, also Ambitious Young Leaders zwischen 25 und 40. Dann sind wir mit GPT hingegangen und haben die Persona richtig runter definiert, bis auf die Frage, welche Zitate kommen von denen, was haben die für Werte, wo wohnen die, wie groß ist die Wohnung, tralala. Also echte Persona-Arbeit gemacht. Dann hatten wir aus dieser Gruppe der 25- bis 40-Jährigen, haben wir 7 unterschiedliche Vertreter ihrer Art identifiziert. Und dann mache ich mal einen kleinen Sprung, sind wir heute so weit, dass wir, wann immer ich eine Idee von unterwegs habe, da habe ich eine Slack-Gruppe und dann haue ich diese Idee in diese Slack-Gruppe rein und dann unterhalten sich die 7 Persona, die KI-Agenten, die diese 7 Personen repräsentieren, die unterhalten sich mit mir und miteinander darüber, was denn an diesem Thema wirklich relevant sein könnte, welche Painpoints das adressiert, was für Schwierigkeiten sie da vielleicht haben in der Umsetzung, welche praktikablen Tipps denen wirklich gut tun könnte. Und dann hole ich dann am Ende einen 8. dazu. Das ist jemand, der mir hilft, auch einen entsprechenden Post zu erstellen. Das heißt, ich diskutiere mit 7 KI-Persona jedes Thema so lange, bis ich sage, okay, jetzt, das finde ich geil, damit gehen wir raus. Ich meine, Kai, du weißt es selber, das hat keine Zeit gekostet, mir ein Customer Advisory Board, ein virtuelles aufzubauen, mit dem ich tagtäglich jede Idee, die ich im Kopf habe, diskutiere. Ist das so alles 100%ig punktgenau? Nein, aber es ist 90% da, wo ich sein möchte, in no time, at no cost.
Cool. Paul, wie nutzt ihr denn in eurer Firma KI oder KI-Agenten?
Um unsere Produktivität zu steigern, wir haben uns IT-mäßig neu aufgestellt, einen neuen CRM und so weiter und so fort.
Aber ich werde euch eins jetzt schon sagen, Kai, du und ich werden einen Workshop zusammen machen mit meiner Firma.
Sehr gerne.
Das würde uns weiterbringen. Also die Recruitment-Branche bietet sich so viele KI-Tools an, um effizienter zu sein. Kandidaten, Vergleiche mit Jobprofile, etc., etc., etc. Wir machen das mittlerweile ratzfatz. Das ist für uns ein super effizient. Starke, meine Mädels lieben das. Die sind auch sehr neugierig. Das bringt die Generation Z mit sich. Werden viel verprügelt, finde ich total unfair. Also das ist ein Riesenvorteil, dass die so neugierig sind, was KI angeht. Und Kai, ich vermute, wir haben so viel Potenzial, dass du uns in 10 Minuten zeigen würdest, was wir alles noch machen. Und ich sage bewusst werden.
Gerade wenn du sagst, dass ihr als ersten Step das CRM aufgesetzt habt, das finde ich auch immer ein super Anhaltspunkt, weil CRM ist in vielen Unternehmen einfach der Dreh- und Angelpunkt von allem, was danach kommt. Ein sauberes CRM gibt erstmal einen guten Überblick, es lassen sich tolle Dashboards bauen, man weiß sofort, was für ein Thema habe ich gerade, ist es ein Marketing-Thema, ist es ein Sales-Thema, kommen genug Kunden rein, sind es die richtigen, die reinkommen, spreche ich mit meiner Werbung den richtigen Typ an. Und dann gleichzeitig die Workflows, die danach kommen. Sind die Leute effizient abgeholt, dann nachdem sie zur Firma reinkommen, also ins CRM reinkommen? Habe ich eine automatisierte Angebotserstellung? Habe ich eine automatisierte Rechnungserstellung? Ist das alles reibungslos? Kann sich das Team aufs Fulfillment konzentrieren? Wird das Team auch im Fulfillment unterstützt und werden die relevanten Punkte im CRM dokumentiert, dass man auch später nachvollziehen kann, was hat zum Erfolg des Kunden geführt, um das später zu replizieren und dann die Top 100 Kunden nehmen und dann, was die 10 erfolgreichsten ausmacht, dann replizieren. Und so skaliert eine Firma heute.
Du baust ja selber gerade eine Firma auf. Man kann sich ja denken, KI-Agent ist ein recht junges Thema. Ihr seid noch nicht seit 10 Jahren am Markt, aber ihr habt wahrscheinlich enorm schnelles Wachstum vor euch. Wie nutzt du denn KI-Agenten beim Skalieren deiner Firma?
Genau so, wie ich es beschrieben habe, um einfach natürlich Ressourcen freizulegen, um, sage ich, die A-Level-Tasks zu machen, die mir kein KI-Agent erstmal abnehmen kann. Wenn alles automatisiert ist, was so Standard-Workflows angeht, wenn in der Buchhaltung möglichst viel automatisiert ist, wenn der Vertrieb möglichst automatisiert ist, dann kann mein Team und ich zum Hörer greifen, dann können wir Meetings halten, dann können wir Kooperationspartner kennenlernen und dann wird das Fulfillment auch schlank. Und so haben wir eben genügend Kapazitäten frei, um eben zu skalieren und uns aufs Hiring zu konzentrieren, Positionen zu besetzen, wo die KI denn aktuell an ihre Grenzen kommt oder wo wir entscheiden, dass sie an ihre Grenzen kommen soll, aber eben alles andere automatisch läuft und keiner Kopfschmerzen hat und keiner genervt ist von irgendwelchen Standard-Tasks.
Was für Leute hirest du denn noch, wo du wirklich Menschen brauchst oder Human in the Loop? Und wie viel Hiring ersparst du dir durch den Einsatz von KI-Agenten?
Also um ganz offen gestanden zu sagen, sind wir natürlich vom Mittelstand noch sehr weit weg. Und deswegen ist bei uns gerade aktuell, dass es Vertrieb natürlich das A und O ist. Wir haben, was Marketing angeht, sind wir gut aufgestellt. Da bin ich sehr zufrieden. Aber man kann natürlich immer mehr Vertriebler haben, die dann letztendlich auch mit den Neuanfragen telefonieren, die Meetings durchführen. Wir sind jetzt gerade dabei, klassische Sales-Meetings auch noch mit Videos zu automatisieren, dass jemand, der Lust hat auf einen Termin, dass er die Möglichkeit hat, sich verschiedenste Videos vorab anzuschauen, die auch schon zugeschnitten zu seinem Case sind, zu seinen Fragen, die er potenziell hat und die sozusagen ein Video-FAQ darstellen, sodass es dann in den Calls direkt ums Eingemachte geht. Willst du Paket A oder B? Aber er dann schon weiß, wie genau funktioniert das Tool? Was machen wir? Wem haben wir bisher geholfen? Und die Einwandsbehandlung auch schon direkt vorweg in den Videos, sodass halt das Ganze in den Sales Calls, die wir dann mit unseren Kunden führen, direkt auf persönlichster Ebene überhaupt sein kann. Und da ist aber natürlich irgendwann der Bottleneck, dass man natürlich mehrere Vertriebler braucht, die dann wirklich diese persönlichen Gespräche führen, die jetzt keine KI führen kann und auch nicht soll. Sag mal, irgendwo muss sich jede Firma entscheiden, wo ist der Touchpoint, wo der Mensch ins Spiel kommt und wo will die Firma einfach, dass es menschlich wird. Und das ist bei uns ganz klar ab dem Moment, bevor ein Kunde ernst was kaufen möchte.
Kai, an der Stelle eine Frage von mir. Wo siehst du die Grenzen von KI, wo die Menschen einsteigen müssen? Also Sachen, die Menschen übernehmen können, was KI nicht kann oder vielleicht noch nicht kann, zu definieren. Ich glaube, das wäre gut für unsere Zuhörer.
Also das ist super individuell, das muss man selber entscheiden und ich gebe gleich, wie ich mich dazu entschieden habe, also was meine Auffassung ist. Aber es gibt Firmen, die können vollständig autark laufen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es zeitnah eine One-Man-Show gibt, die 1 Milliarde Umsatz knacken wird. Einfach nur, weil die Systeme alle gut orchestriert sind und einfach funktionieren und das Software as a Service beispielsweise einfach so gut aufgebaut ist, dass ein kleines Abonnementmodell entsprechend komplett skalieren kann. Meine Auffassung des Ganzen ist so, dass ich der Meinung bin, dass man dem Gegenüber nicht zu jedem Step unter die Nase reiben muss, das, was KI ist. Ich lasse die Finger aktuell von Telefonie. Ich finde es nicht elegant, wenn eine automatisierte KI Kaltakquise per Telefon macht und nicht deklariert, hey, ich bin gerade eine automatisierte KI. Das ist einfach nicht schön. Das ist nicht authentisch. Ich würde fast sogar darüber zugehen und sagen, dass es respektlos ist an der Stelle. Aber automatisierte E-Mails zu senden, auch zeitlich verzögert, dass vielleicht nicht sofort auffällig ist, dass es eine automatisierte E-Mail ist, wo aber individuelle Bausteine sind, die mit einer generativen KI erzeugt wurden, basierend auf der Anfragemail des Kunden. Das finde ich authentisch. Das ist respektvoll. Der Kunde bekommt zu jeder Uhrzeit sofort die passende E-Mail. Meine Mitarbeiter sind entlastet. Der Kunde kennt den nächsten To-Do. Der hat dann die Möglichkeit, die Infos zu teilen. Wir können die Infos reviewen und dann entscheiden wir, wann möchten wir mit dem Kunden ins persönliche Gespräch gehen, haben aber für alle Seiten gefiltert, ob es überhaupt passt. Jeder Kunde fühlt sich erstmal als am wichtigsten, ist er auch. Allerdings wissen wir nicht, ob wir der Richtige für den Kunden sind. Und so haben wir die Möglichkeit, super schnell zu filtern, ob es ein Match ist. Und wenn es ein Match ist, dann wollen wir ins Persönliche gehen. Aber alles andere frisst einfach nur Zeit.
Ja, ja. Aber irgendwann muss es ins Persönliche gehen. Das ist ja der Punkt.
Genau, genau. Und sobald klar ist, dass wir dem Kunden helfen können, sobald wir wissen, das ist unser Avatar, ich habe eben von diesem die besten 100, die screenen wir und dann suchen wir uns die 10 aus, was haben die gemeinsam, darin schalten wir die Ads, dass wir mehr von denen bekommen, weil denen können wir effizient helfen, die sind am glücklichsten, wir haben vielleicht auch den größten Ertrag durch diese Art von Zielgruppe, dann wollen wir nur denen helfen. Das ist erstmal auch leicht gescreent, ne, branchenabhängig oder vielleicht nach gewissen Indikatoren. Aber irgendwann kannst du deine idealen Kundenavatare nicht einfach mit 2, 3 Funnel-Fragen abfragen. Irgendwann geht es darüber hinaus. Und da hilft aber auch nochmal ein gescreentes E-Mail hin und her, was dann natürlich sagt so, hey, perfekt, lass uns sprechen, buch den Call oder wir rufen an und dann kann das Ganze persönlich werden.
Also das heißt, um es zusammenzufassen, die Vorqualifizierung eines Kundens ist automatisiert.
Zu 99%.
Um die Energierendite, ja. Mein Lieblingsbegriff, Energierendite zu maximieren. Und dann geht's los, um zu konvertieren.
Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft schauen und annehmen, dass in fast allen Unternehmen KI und KI-Agenten flächendeckend im Einsatz sein werden, welchen Wertbeitrag kann dann noch der einzelne Mitarbeiter on top bringen? Was sind so die Einsatzfelder oder die Mission der Menschen in dieser neuen Arbeitswelt?
Du hast ja heute schon das Thema, dass verschiedene Systeme miteinander sprechen, sowohl in der Firma als auch zwischen den Firmen. Und um das Ganze weiter zu spinnen, irgendwann wird es natürlich sein, dass in gewisser Weise die KI-Agents miteinander sprechen und auch sogar miteinander verhandeln. Es wird irgendwann in die Richtung gehen, dass du da extrem maximale Spieltheorie hast. Du hast einen AI-Agent, meinetwegen im Vertrieb, oder einen Einkaufs-AI-Agent, der ein gewisses Value-Set hat, der gewisse Zielvorgaben hat und dann in die Verhandlung mit einem anderen AI-Agent geht und dann versucht natürlich, das Optimum rauszuhandeln. Und ist dann die Frage, wie gut funktioniert das? Ist man dann stuck vielleicht in einem Edge-Case, wo der Mensch dann gucken muss, okay, die haben sich jetzt in einen Edge-Case verrannt und da kommt man jetzt gerade nicht raus, weil es weder Minimalziel noch Maximalziel erreicht noch sonst irgendwie was. Und das kann überall passieren. Das ist Spieltheorie par exemple. Und dass dann der Mensch eben da die Hand drüber hat und schaut, in welcher Form die AI-Agents das tun, was sie sollen oder auch smart eingreifen kann. Ich habe einen sehr coolen Gedankenexperiment oder Use-Case mitgebracht dazu. Ist natürlich immer oberstes Gebot. Ich meine, Human in the Loop, ich habe es jetzt bewusst noch nicht erwähnt, weil man kann es bei jedem zweiten Satz sagen, ist und soll einfach so Leitziel sein, was man hat. KI anwenden, überall, wo man will, überall, wo man sich damit gut fühlt, aber Human in the Loop, überall drüber gucken, alles, was kritisch ist, noch bestätigen müssen. Der Werkstudent legt dir was auf den Desk, du schickst es nicht sofort an deinen Kunden ab. Du guckst drüber und wenn dir nicht auffällt, dass da ein grober Schnitzer drin ist, dann schickst du es ab. Manchmal hast du Pech und hast was übersehen, aber so kannst du eben sicher sein, die Systeme am effizientesten zu nutzen.
Was hast du uns mitgebracht? Jetzt hast du uns heiß gemacht. Erzähl.
Dieses Thema, dass AI-Agents miteinander sprechen und das Ganze sehr spieltheoretisch wird, das kann man gedankenexperimentell echt sehr, sehr weit spinnen. Aber ich habe was Greifbares, was recht simpel ist. Man denkt an ein Produkt, was recht preisunelastisch ist, irgendein Essential, Obst oder sowas. Und du hast auf dem Markt, hast du 2 Händler, die nebeneinander ihre Äpfel verkaufen. Und was würden 2 AI-Agents tendenziell machen, um entsprechend mehr Nachfrage zu generieren? Sie würden sich gegenseitig im Preis unterbieten, ständig. Und genau das passiert aktuell auch schon auf E-Commerce-Plattformen. Natürlich nicht im direkten One-on-One-Austausch zwischen 2 Firmen, aber E-Commerce-Plattformen schauen, wie sie sich im Preiskrieg tendenziell aktuell in Richtung spirale Preis nach unten bewegen. Was man bewerten kann, ist das gut, ist das nicht gut, wann hört es auf? Aber das passiert heute schon. Bei diesem Gedankenexperiment mit den 2 Äpfelverkäufern könnte der Mensch irgendwann die Entscheidung treffen, ich kaufe jetzt alle Äpfel von dem und dann mache ich wieder 10 Euro teurer und habe dann richtig Profit gemacht. Weil dann irgendwann diese Spieltheorie-Entscheidung, dass man sich davon löst und einfach eine Human-in-the-Loop-Decision trifft und dann einfach das Gegenüber gar keinen Stock mehr hat und man eben die Möglichkeit hat, richtig Profit zu machen, indem man alle Äpfel vom Markt aufgekauft hat. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was alles möglich sein kann, wenn solche AI-Agents miteinander sprechen. Ich finde das Beispiel echt charmant.
Das ist total cool, weil letztlich heißt es ja, dass die Arbeit, die jeder weiterbringt, veredelt wird. Also ich bringe Ideen rein, ich werde kreativ, ich bringe Erfindungsreichtum rein.
Genau das ist das, was AI-Agents bringen sollen. Genau. AI-Agents sollen die langweiligen Sachen automatisieren und der Mensch soll in der Lage sein, sein Value maximal in die Firma zu bringen mit kreativen, innovativen und entscheidungsträchtigen Dingen.
Das kann ich nicht genug betonen. Das ist der Leverage für Experten heutzutage. Das ist nicht der Ersatz für den Mensch in der Arbeit, sondern es ist ein maximaler Leverage für Leute, die ihre Arbeit beherrschen, um mit Kreativität und Innovation und Geschwindigkeit ihr Expertenwissen an den Mann zu bringen.
Jetzt werfe ich aber mal wieder einen rein und Jens kann sich da wieder gleich besonders dran reiben, aber ich versuche ja immer auch die Persona der Kritiker darzustellen als Moderator. Und jetzt wissen wir ja selber, es wird in jedem Unternehmen Leute geben, die das super geil finden, so wie wir jetzt hier. Ja, ich kann mehr Brainwork machen, ich kann kreativer sein, ich kann echt einen Unterschied machen. Und da gibt's überall Leute, die sich eingerichtet haben in diesen Routinen, die gerne ruhige Prozessarbeit machen, die nicht besonders anspruchsvoll ist, weil sie die beherrschen, weil sie da nicht gechallenged werden, vielleicht auch, weil da wenig Risiko dran ist. Für die ist es natürlich jetzt ganz ehrlich nicht so cool, wenn da jetzt ein Agent das Ganze macht. Zumindest werden die mit der gewissen Skepsis, und die ist ja auch berechtigt, da drauf schauen. Und auch diese Haltung, ich mache Routinearbeit, aber die gut, ist ja auch nicht verwerflich, ist ja auch berechtigt. Wie geht man denn als Führungskraft in so einem Change-Prozess, den der KI auslöst, um mit diesen Leuten? Du kannst ja nicht einfach auf der Straße stehen lassen.
Es wird auch immer noch Routinearbeit geben, die nicht kurzfristig von der Maschine übernommen werden kann. Und ich bin der Meinung, dass jene Routinearbeit, die kurzfristig nicht von der Maschine übernommen werden kann, auf jeden Fall interaktiver und menschlicher wird. Was in vielen Bereichen ein super Benefit ist. Man denkt an Ärzte. Oh mein Gott, KI in der Medizin, werden wir jetzt bald nur von Robotern behandelt? Nein, wir werden wieder mehr von Ärzten behandelt, weil viel der Routinearbeit, eben Dokumentationen etc. von Maschinen übernommen werden kann, sodass die Ärzte wieder die eigentliche Arztarbeit machen können. Und im Unternehmen wird es ähnlich sein. Man hat natürlich nur das Problem, wenn die Mitarbeiter keinen Bock haben auf Meetings, zwischenmenschliche Interaktionen, Interaktion mit Kunden und wirklich einfach nur stumpf in ihrem Excel rumspielen wollen. Das ist natürlich dann komplex, diese Art von Mitarbeiter abzuholen. Aber aus Sicht des Mitarbeiters, der dieses Mindset fährt, was ich nicht bewerten möchte, das hat deine Daseinsberechtigung die letzten Jahrzehnte so gehabt. Aus einem Konzern kann man nicht rausgeworfen werden, da gibt es Arbeitsverträge, aber ganz sicher wird diese Position nicht mit einem like-minded Menschen, wenn der in Rente geht, aufgefüllt.
Vielleicht an der Stelle, Kai, ich meine, es gibt ja die große Debatte, KI ist ein dramatisch, jetzt vernichtet Arbeitsplätze und dann würde argumentiert, ja, aber es kommen neuen dazu. Wie siehst du das so auf Makroebene? Ich sehe da viel Potenzial, Arbeitsplätze, es wäre nicht mein Ziel, aber Arbeitsplätze zu reduzieren. Und ich sehe die Ersatzpotenzial mit deren Qualifikation und auch mit Umqualifizierung sehe ich nicht.
Vielleicht nur ganz kurz vorab zu relativieren, was das Ersetzen von Arbeitskräften ist. Ich meine, man hört es fast täglich in den Nachrichten, welcher Großkonzern jetzt wie viele x-tausend Mitarbeiter gekündigt hat. Vor ein paar Jahren gab es viel Diskussion, dass Menschen an Covid gestorben sind. Und es hat sich herausgestellt, dass viele mit Covid gestorben sind. Und jetzt haben wir viele Leute, die gekündigt werden. Und es gibt KI. Und werden die gekündigt, während es KI gibt? Oder werden die gekündigt wegen der KI? Wir sind aktuell in einer, ja, ich würde es aussprechen, Rezession. Wir hatten vor ein paar Jahren post-Covid einen riesen wirtschaftlichen Aufschwung und da wurde viel Hiring betrieben. Und mit diesen KI-Nachrichten denke ich, dass in großen Teilen auch einfach Fehlentscheidungen verschleiert werden. Es müssen jetzt Layoffs stattfinden, weil eben zu viel eingestellt wurde, was einfach zur aktuellen Marktlage nicht passt. Und das lässt sich natürlich schön verschleiern. Wir können jetzt Junior-Developer wegen KI einfach kündigen und der amerikanische Markt macht es möglich. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt auf jeden Fall irgendwo dazwischen. Natürlich ist KI da. und man braucht vielleicht weniger Junior Developer zum entsprechenden Zeitpunkt. Aber in vielen Szenarien war es auch so, dass einfach viel zu viel Hiring betrieben wurde. Und um jetzt die Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hattest, natürlich wird es passieren, dass sich die Jobs verändern. Und KI ist als für mich ganz klar zu verstehen als Arbeitsfaktor, so wie es Land, Boden, Maschinen im VWL-Sinne, Jens, du hast es eben angesprochen. Und es ist natürlich das große Thema, dass irgendwann jeder mit KI arbeiten muss. Das ist ganz klar. Und die Arbeit mit KI wird natürlich die eigentliche Arbeit insofern verändern, dass es sie beschleunigt. Und wenn du deine Arbeit beschleunigt hast und für eine Task, die 10 Stunden gedauert hat, jetzt nur noch 1 Stunde brauchst, wirst du nur für 1 Stunde bezahlt und musst dann die 9 Stunden irgendwas anderes machen. Machst du es dann 9-mal nochmal oder machst du 9 Stunden lang was anderes? Und wenn du nicht genug Kapazitäten hast, nicht genug Nachfrage, um jetzt 10-mal diesen Task zu bedienen, dann brauchst du weniger Personal. Oder du schaffst es, neue Märkte zu erschließen und mit den freigelegten Kapazitäten deine Mitarbeiter eben auf Tasks zu setzen, die eben in anderer Form vertriebstechnisch Umsatz generieren. Und das wird in vielen Firmen Änderung der Tasks der Mitarbeiter sein. Oder, wenn es denn überhaupt möglich ist, in vielen Fällen ist es ja nicht, in Deutschland muss man sich generell nicht viel Sorgen machen, natürlich kann die Managemententscheidung sein, ich will nicht so viele Mitarbeiter haben. Wenn die Payroll zu groß ist, das Gesamtrisiko der Firma größer, dann doch lieber schlanker unterwegs sein.
Also wenn man heute mit CFOs redet, und das tun wir tagtäglich, dann ist deren Mindset Richtung Reduzierung von Jobs wie Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, weil man das alles automatisieren kann. Das ist einfach die Realität. Und es tut mir auch leid für die Leute, aber die Realität darf man auch nicht wegargumentieren. Ne?
Jens, du bist der Papst für Positive Leadership. Technik einführen, um Leute rauszuschmeißen, ist ja der Gegenteil von Positive Leadership. Mag wirtschaftlich sinnvoll sein, erzeugt aber auch eine gewisse Haltungsänderung im Unternehmen. Wenn wir jetzt mal sagen, diesen Pool an Skeptikern, davon versuche ich so möglichst viele mitzunehmen und eben abzuscalen in Richtung Entscheidungsmacher, kreativer Mindset. Hast du da den ein oder anderen Tipp, wie man sowas Change Management smart angehen könnte?
Der erste Tipp ist, hold your horses. Das ist jetzt hier nichts Neues. Es ist immer dann, wenn wir im Rahmen einer technischen Innovation Geschäftsmodelle anpassen müssen. Passiert ja ständig. Das passiert ja schon seit wir denken können. Mit Einführung der Webstühle musste das Geschäftsmodell der Webereien geändert werden. Mit Einführung des Automobils musste die Logistikindustrie umdenken. Mit Einführung des Internets mussten was auch immer. Und es ist natürlich so, es liegt die Verantwortung für Anpassungen liegt nicht nur beim Unternehmer, sondern auch bei den Mitarbeitenden. Ich kann die Verantwortung nicht an die Unternehmen abgeben, nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich muss auch als Mitarbeitender natürlich schauen, wie verändert sich denn die Arbeitswelt und was hat das mit mir zu tun. Und da können natürlich Unternehmen unterstützen und sollten es auch tun, aber ich will ganz bewusst auch die Verantwortung schön dalassen, wo sie hingehört, nämlich bei allen Beteiligten. Jetzt zu deiner Frage. Es ist natürlich so, in einem Change-Prozess geht es erstmal in allererster Linie darum, die Sorgen und die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und zu adressieren. Das heißt, das Ganze nicht abzutun, auch den Leuten nicht mit einem unerklärten Druck noch zusätzlich in die Enge treiben, sondern, was der Kai ja auch gesagt hat, den Menschen die Möglichkeit zu geben, überhaupt in Berührung zu kommen mit der neuen Technologie. Und dann ist es wie immer im Change-Prozess, du hast, weiß nicht, ob ihr das Buch Who Moved My Cheese kennt, ja, du hast immer diese 4 verschiedenen Typen von Menschen im Change. Der eine, der sofort merkt, da ändert sich was und sich sofort anpasst und sofort Feuer und Flamme dabei ist. Und der vierte, der sagt, hier war es schon immer so, wie es ist und hier wird sich nie was ändern und ich ändere mich auch nicht. So, und das heißt, du, die 20% Innovatoren, die musst du nehmen, damit sie von den Mittelbau, den 60%, es schaffen, 40% mitzuziehen und du wirst 20%, den letzten Teil, wirst du nie hinkriegen und der Rest, der wird sich irgendwie arrangieren. Das heißt, du bist in der Change-Kurve natürlich immer auch damit konfrontiert, dass du Menschen verlieren wirst, die sich per se nicht anpassen wollen. Und du wirst Menschen haben, die überfordert sind, für die du eine andere Verwendung finden musst, die es dann aber auch geben wird, weil der Mensch ist nun mal ein kreatives, anpassungsfähiges widerstandsfähiges Wesen und wir haben es schon immer geschafft, uns an jede Form der Umwelt auch anzupassen. Da bin ich extrem optimistisch. Ja. Und du wirst diejenigen haben, die das Ganze innovativ nach vorne treiben. So, das heißt, the struggle is on since ever. Ja. Und der einzige große Unterschied, und das haben wir noch nicht adressiert, ist, es muss jetzt jeder führen. Denn wenn ich mit KI-Agenten arbeite, dann ist Führung gefragt. Und plötzlich müssen Menschen, die nie geführt haben, tagtäglich führen und sie müssen das perfekt machen, weil hier ist Bullshit in, Bullshit out unmittelbar. Das heißt, wenn du deinen KI-Agenten nicht ordentlich führst, dann produziert der nur Mist. Wenn du nicht klar kommunizierst, dann produziert der nur Mist. Wenn du dich nicht klar erklärst und den Kontext dessen erklärst, was zu tun ist, dann produziert der nur Mist. Das heißt, du musst jetzt tatsächlich hingehen im Unternehmen über alle Ebenen Führung sicherstellen, Führung auch transparent machen. Und da sehe ich momentan noch überhaupt gar keine Diskussion, sondern Führung ist immer noch disziplinarrechtlich verbunden. Aber wir haben hier einen Quantensprung an Verantwortlichkeit aller Menschen im System zu verstehen, was getan werden muss, damit Menschen oder KI-Figuren dir quasi folgen. Und das finde ich ganz spannend, wie wir damit umgehen werden.
Super, das werden wir uns auch noch auf die Liste nehmen. Ich schließe mich mal Jens Optimismus an. Ich glaube, es ist ein super cooles Thema, eines der großen Themen, die uns 2026 auf der Management-Agenda wieder begegnen werden. Und ich fand es großartig, mit welcher Detailtiefe, aber auch mit wie viel Anpackungswillen wir das hier gestaltet haben. Ich sag, weil wir am Ende der Zeit sind, danke für das Gespräch und vor allem natürlich Kai, danke für deinen Besuch bei uns und deine vielen tollen Einblicke.
War ein Vergnügen. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin gespannt auf alle Follow-ups, die wir haben. Auf jeden Fall ein sehr angeregter Podcast.
Ich hoffe, dass euch unser Gespräch zu KI-Agenten auch weitergebracht hat. Wer bei Kai noch tiefer graben will als ich, findet seine Kontaktdaten in den Shownotes. Paul hat sich ja schon angemeldet, stelle ich direkt hinter Paul an die Schlange. Ich glaube, es wird sich lohnen. Und für alle Change-Leadership-Themen findet ihr auch Jens Kontaktdaten drin, weil wir haben ja gemerkt, das ist auch ein Change-Thema. Ansonsten sage ich noch, falls euch TPE gefällt, liked und abonniert uns gerne, empfiehlt uns weiter. Wer selbst mal als Stargast mit dabei sein will, sprecht mich einfach an und das soll für heute auch reichen. Adieu und bis bald, sagt eure TPE-Crew. Heute bestehend aus Paul, Jens, mir und dem KI-Macher Kai Stankow. Ein KI-Agent war noch nicht mit dabei, aber das wird sich vermutlich bald ändern. Macht's gut bei The People Equation. Bis bald, bleibt gesund. Euer Michael.